Sprache ist das, was uns zu Menschen macht. So beginnt das Buch von Stefan Schnell und Zeitredakteur Arnfried Schenk. Die beiden haben jetzt einen Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen von Nordfriesland bis nach Amazonien herausgebracht. 7000 Sprachen spricht die Menschheit. Und mindestens die Hälfte dieser Sprachen ist vom Aussterben bedroht. Arnfried Schenk und Stefan Schnell sind bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Schnell, noch nie in der Geschichte der Menschheit sind so viele Sprachen in so kurzer Zeit ausgestorben wie in den vergangenen 200 Jahren. Wie lässt sich das denn erklären?
Das hat vielerlei Ursachen. Dass es jetzt dazu kommt, dass so viele Sprachen aussterben und auch nicht mehr so viele Sprachen nachkommen sozusagen, hat auch damit zu tun, dass wir eine Kolonialgeschichte hatten, dass die Europäer sich eben ausgebreitet haben in andere Gebiete der Erde, dass es dort häufig zu durch Krankheiten, durch Gewalt, zu Zerrüttungen in den Gemeinschaften kam und die Sprachen dann über die Zeit nicht mehr genug gesprochen werden, sodass dann Kinder wieder die Sprachen gelernt haben und die Sprachen dann über die Zeit mehr und mehr ausgestorben sind. In Europa kann man noch hinzufügen, die Entwicklung der Nationalstaatsbildung, also den Nationalismus, der überall in der Regel diesen Dreiklang definiert von geteilter Geschichte, geteilter Kultur, geteilter Sprache und das eben einheitlich ein Land, eine Sprache, eine Kultur, eine Geschichte. Das ist eben die Ideologie, die vorherrschend war jetzt in den letzten 200 Jahren und die mit dazu beigetragen hat, dass die Sprachen eben nach und nach verschwinden.
Herr Schenk, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, sich mit aussterbenden Sprachen zu beschäftigen?
Ehrlich gesagt war es eine Anfrage vom Dumont Verlag, von der Lektorin. Die hatte mich im März 2023 angeschrieben. Ich hätte doch vor 10 Jahren, 2013, einen Sprachforscher porträtiert, der damals in Südamerika unterwegs war. Das war damals der Vorsitzende auch von der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Und mit ihm wollte sie so einen Atlas machen und ob ich bereit wäre dazu, das ein oder andere Sprachporträt dazu zu liefern. Dachte ich, ja, interessante Idee. Die Idee war damals nur, Europa zu machen. Dann meinte ich, wenn, dann sollten wir die ganze Welt in Blick nehmen. Und so kam das dann. Frank Seifert ist in der Zwischenzeit dann abgesprungen. Dann dauerte es lange, bis wir einen Ersatz hatten. Und dann kam irgendwann die Mail, ich habe das Gefühl, mit Herrn Schnell könnte es etwas werden. Er ist auch im Vorstand von der Gesellschaft für bedrohte Sprachen.
Haben Sie nicht da zwischendurch manchmal Angst bekommen? 7000 Sprachen, mein Gott. Haben Sie nicht manchmal gedacht, auf was habe ich mich da eingelassen?
Doch. Also wir hatten zwischenzeitlich ein bisschen Angst davor. Das Problem war auch am Anfang, die Sprachauswahl tatsächlich zu treffen. Also wie macht man das, dass man der Sache gerecht wird? Wir haben gesagt, wir müssen an die Leser denken, an die Laienleser. Also es muss eine Sprache sein, die was Besonderes hat oder die eine besondere Geschichte hat der Sprachbedrohung. Das hat dann vor allem Stefan gemacht mit der Auswahl, dass wir es auch ein bisschen regional verteilt haben, je nach Kontinent.
Herr Schnell, warum sind denn überhaupt verschiedene Sprachen, wenn wir weit, weit zurückblicken, entstanden? Ja, also in der Bibel wird das ja mit der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel erklärt. Vermutlich war es nicht so, oder?
Das war vermutlich nicht so. Das ist wohl richtig. Wenn wir über die ganze Menschheitsgeschichte, also sprechen dann von mehr als 200.000 Jahren vermutlich, dann muss irgendwo Sprache entstanden sein. Vermutlich hatten auch schon die Humanoiden vor den Menschen Sprache. Das heißt, es gab dann irgendwo Sprache. Also es ist nicht ganz klar, ob es dann mal eine einzige Ursprache gab, aber wenn man davon mal so ausginge, dann hat man eben die eine Sprache und Sprachen wandeln sich eben ständig. Ja, also das kennen wir auch vom Deutschen natürlich. Wir verändern das Deutsche ständig und diese Veränderung hat es immer schon gegeben und diese Veränderungen können dann dazu führen, dass Sprachen sich jetzt aufsplitten gewissermaßen. Es entstehen Dialekte, irgendwann werden die Dialekte so verschieden, dass wir verschiedene Sprachen bekommen und dann entwickeln sich im Grunde genommen Stammbäume von Sprachen. Ne? Und dann haben wir über die Zeit eben immer wieder diese Stammbäume, diese Verästelung eben von Sprachfamilien und so sind eben im Laufe der Menschheitsgeschichte vermutlich 500.000 Sprachen etwa entstanden und die allermeisten davon natürlich auch inzwischen wieder ausgestorben. Und jetzt haben wir eben noch knapp 7000.
Was ist denn der Unterschied, Sie sprachen es gerade an, zwischen einem Dialekt und einer Sprache? Was ist denn Kölsch? Kölsch ist ein Dialekt.
Das kann man eigentlich nicht so genau sagen. Das ist ja so eine typische Wissenschaftlerantwort. Ja, also so genau wissen wir es nicht. Die sprachwissenschaftlich-linguistische Definition wäre, sind zwei Varianten sozusagen, zwei Systeme des Sprechens, sind sie gegenseitig verständlich oder nicht? Ja, also wenn ich Kölsch spreche und jemand, der einen Dialekt von irgendwo nebenan im Moselraum spricht, wird man vielleicht sagen, okay, die beiden können sich verstehen, das sind Dialekte einer einzigen Sprache. Ne? Wenn man dann aber schaut, zwischen den deutschen Dialekten, diesseits der Grenze und niederländischen Dialekten, dann merkt man, na, da kann man sich nicht einfach verstehen, dann sagt man eben, Niederländisch und Deutsch sind zwei verschiedene Sprachen. Und es ist auch so, dass diese rein sprachwissenschaftliche Definition häufig nicht so ganz der Realität gewissermaßen gerecht wird. Also wir haben das Beispiel auch erläutert im Buch von Skandinavien zum Beispiel. Also Dänisch, Schwedisch und Norwegisch sind für die meisten Sprecher eigentlich gegenseitig verständlich, aber kein Mensch würde darauf kommen, diese als Dialekte des Skandinavischen oder so zu bezeichnen. Und da sind einfach politische Gründe natürlich, die spielen einfach eine Rolle.
Ich glaube, im Fall von Platt wurde das teilweise untersucht.
Wir reden von Plattdeutsch.
Plattdeutsch, genau. Niederdeutsch. Gab es Studien dazu oder Befragungen? Je besser jemand den Dialekt oder die Sprache spricht, umso mehr ist er davon überzeugt, es handelt sich um eine eigene Sprache. Je schlechter er das spricht oder je weniger kompetent er das spricht, geht er davon aus, ist eher ein Dialekt, ist nicht so wichtig.
Ein Punkt ist ja auch wichtig zu sagen, dass jetzt Plattdeutsch zum Beispiel ist ja nicht einfach ein Dialekt des Deutschen im Sinne des Hochdeutschen, was wir heute kennen. Das ist ja Quatsch. Das Hochdeutsche selbst ist ja gewissermaßen eine Art Kunstsprache, die entstanden ist über Verschriftung und dann Standardisierung und so weiter. Und das hat ja mit der Entwicklung der Dialekte jetzt im Sinne dieser Verästelung ja überhaupt nichts zu tun. Also das ist einfach ein weiterer Dialekt, der mal entstanden ist. Was wir so als Dialekte heutzutage bezeichnen, sind im Grunde einfach westgermanische Dialekte, ne, im deutschsprachigen Raum.
Herr Schenk, weil wir gerade vom Plattdeutschen gesprochen haben, ich komme selbst aus dem Oldenburger Münsterland. Meine Eltern waren passionierte Plattdeutschsprecher. Mein Vater hat auf alle Türen und Häuser seinen Aufkleber Ich schnack platt, du uck geklebt. Aber er hatte eine große Angst und Furcht, dass das Plattdeutsche ausstirbt. Ist das so? Stirbt das Plattdeutsche zum Beispiel aus?
Prognosen sind immer schwierig, aber was meine Recherche ergeben hat, ich bin ja kein Plattdeutschsprecher, ich bin eigentlich Schwabe. Es gibt gute Nachrichten. Es ist zum Beispiel eine Umfrage, dass das Plattdeutsche in der Zwischenzeit wieder einen hervorragenden Ruf hat. Es wird mit Intelligenz und mit Kompetenz in Verbindung gebracht und auch als sympathisch wahrgenommen. Das war nicht immer so. Also gibt es zum Beispiel ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert. Ein Professor aus Rostock formulierte es in einer sogenannten Aufklärungsschrift so: Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden, gegen Ersteres und für Letzteres? Oder davor war auch die Rede davon, Plattdeutsch führt zum Verbauern und sei ein Bildungshemmnis. Also ich glaube, das haben wir weit hinter uns gelassen. Es gab so eine Retro-Bewegung, es wird wieder sehr geschätzt. Jetzt gab es neulich mal an der Universität Oldenburg auch wieder Untersuchungen, wie es um die Kompetenz bestellt ist. Das waren so wechselhafte Ergebnisse, glaube ich. Aber es besteht Anlass zur Hoffnung, sagen wir mal so.
Wie ist das denn? Jeder Verlust einer Sprache ist auch, das erläutern Sie sehr anschaulich in dem Buch, ein enormer Wissensverlust und macht darum die Welt ärmer. Welches Wissen, Herr Schenk, geht denn verloren, wenn wir eine Sprache verlieren?
Teilweise ist es natürlich der eigene Blick auf die Welt. Das lässt sich über grammatikalische Strukturen oder so erklären. Wesentlich handfester oder auch für uns in Europa, glaube ich, zu erkennen sind dann die Sachen wie pharmazeutisches Wissen zum Beispiel. Also ein sehr großes Wissen über Medizinpflanzen ist tatsächlich in indigenen Sprachen enthalten. Und auch dazu gibt es Studien, dass ein sehr, sehr großer Anteil, also fast 3/4 des Wissens über die Anwendung einer bestimmten Medizinpflanze nur in einer einzigen indigenen Sprache enthalten ist. Von diesen Sprachen gibt es keine schriftliche Aufzeichnung. Das heißt, wenn diese Sprache ausstirbt, dann vergeht auch dieses Wissen verloren.
Wie ist das, Herr Schnell? Sie haben es bereits angedeutet, Macht- und Eroberungspolitik hat sicher auch mit der Entwicklung von Sprachen zu tun. Inwieweit hat da auch die Kolonialisierung eine unrühmliche Rolle gespielt?
Die Kolonialisierung hat zunächst einmal ja die Rolle gespielt, dass mit den Europäern vor allem auch Krankheiten in die dann kolonialisierten Gebiete kamen. Das ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen, dass einfach unglaublich viele Menschen gestorben sind, weil sie eben keine Abwehrkräfte hatten gegen Krankheiten wie Masern oder Pocken und so weiter. Das ist schon mal ein erheblicher Einschnitt. Dann gab es natürlich auch Gewalt, geradezu genozidale Vertreibungen in Südamerika beispielsweise. Und dann gab es natürlich die, also für die verbleibende Bevölkerung, dann die Kolonialisierungsbemühungen wie das Einrichten von Schulwesen, die Etablierung der europäischen Sprachen als sozusagen Normsprachen. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass jetzt indigene Sprachen immer weiter an den Rand gedrängt wurden. Manchmal ist es so, dass es gar nicht unbedingt die europäischen Sprachen sind, die jetzt als Standardsprache gesetzt werden und dann eben diese Vertreibung oder diese Verdrängung vorantreiben, sondern es kann auch so sein, dass es durchaus lokale Sprachen sind, die dann aber als Nationalsprachen definiert werden. Das heißt also, diese Idee, dass es da immer eine Sprache geben muss, die jetzt für ein Land relevant ist, ist dann eben übertragen worden. Also ein Beispiel ist Setswana in Botswana zum Beispiel, eine indigene Sprache aus Afrika, die dann aber heute die große Sprache ist, viele Millionen Sprecher hat und die kleinen Sprachen eben verdrängt.
Herr Schnell, eine Frage müssen Sie mir jetzt aber unbedingt beantworten. Ja. Von 7000 Sprachen haben wir gerade gesprochen, von Amazonien bis Plattdeutsch. Wie haben Sie denn da eine Auswahl getroffen? Und zweite Frage gleich anschließend. Amazonien, sind Sie da hingefahren? Haben Sie versucht, mit den Leuten diese Sprache zu sprechen oder denen das erklären zu lassen? Wie sind Sie vorgegangen?
Also zum Ersteren, es gibt, Gott sei es gelobt, Datenbanken heutzutage. Also Sprachwissenschaftler haben große Datenbanken erstellt in den letzten Jahrzehnten. Und wir wissen also über diese Datenbanken oder wir haben dort erfasst, eben die Sprachen, von denen wir eben wissen, von denen wir auch zusammengetragen ist, welche Arbeiten es gibt zu den Sprachen. Und da haben wir eben etwa 7000 Sprachen erfasst. Also es sind etwas über 7000, wenn man die schon Ausgestorbenen mit einschließt. Dieses Wissen über die Ausgestorbenen ist natürlich total verzerrt, weil das natürlich immer davon abhängt, wo man irgendwie noch Zeugnisse davon hatte oder irgendwie noch erfassen konnte, was gesprochen wurde. Also sind wir bei knapp 7000 Sprachen über die Welt verteilt und wir haben dann die Sprachen in Kontinente aufgeteilt, wie es eben auch üblich ist, auch in der Sprachwissenschaft, so Makrogebiete oder Großgebiete in der Welt und haben dann im Grunde genommen sozusagen runtergerechnet, runtergebrochen. Ja, 50 Sprachen wollten wir einschließen, dann also immer jeweils anteilig die Zahl der Sprachen und wir haben natürlich schnell festgestellt, naja, Europa hat dann eine, das können wir unseren Lesern nicht antun. Ja, also wir haben dann da praktisch ein bisschen willkürlich dann da dazwischen gegrätscht sozusagen und haben ein paar mehr Sprachen aus dem deutschsprachigen Raum natürlich aufgenommen und aus Europa generell.
Viele Sprachen gibt es wahrscheinlich auch nur als gesprochene Sprache. Die gibt es doch gar nicht als Schriftsprache, oder?
Ja, genau. Nee, alle diese Sprachen sind nur gesprochen. Die allermeisten Sprachen sind nur gesprochen. Die allerwenigsten haben auch eine Schrifttradition. Also ich bin nicht zugegebenermaßen nicht sicher, wie viele Sprachen genau, aber die Sprachen, die geschrieben werden, das sind maximal ein paar hundert. Mhm. Das wäre schon eine wirklich hohe Zahl, die geschrieben werden könnten, also regelmäßig geschrieben werden, noch sehr viel weniger Sprachen. Und das ist eben normal. Ne? Also wir sprechen Sprachen hauptsächlich, daher auch die Bezeichnung im Deutschen. Ja, es ist eben Sprache und nicht Schreibe. Ne? Was ist ja auch das, was wir als erstes lernen als Kinder. Das Schreiben müssen wir erst hinterher lernen. Das heißt, das ist eigentlich so die primäre Modalität von Sprachen.
Erschwert Ihr Projekt aber enorm.
Das ist der Punkt, das ist die große Herausforderung der Sprachwissenschaft natürlich und auch natürlich unseres Projektes. Und wir haben uns dann eben gestützt auf die Arbeiten von meinen Kollegen gewissermaßen, ja, die überall in der Welt eben, also nach Amazonien gereist sind und dort eben die Aufnahmen gemacht haben und eben die Sprachen dokumentiert haben. Ich selbst habe es in Nordvanuatu gemacht, zu einer Sprache Werra.
Wie heißt die Sprache?
Werra. Bin eben da für mein Doktoratsprojekt hingereist, Ende 2006 und habe dann erstmal ein Jahr auf der Insel verbracht. Und dann macht man eben unzählige Aufnahmen von Erzählungen, von Videoaufnahmen davon, wie ein Kanu gebaut wird, wie ein bestimmtes Essen zubereitet wird, wie man ein Haus baut. Da habe ich ein langes Video, auch eine DVD daraus produziert mit Untertiteln und so weiter, wo man dann eben die Leute dann auch wirklich, in dem Fall auch wirklich einfach interagieren sieht, also man und hört. Ja? Also man kann einfach beobachten, wie man miteinander spricht.
Haben Sie die Sprache auch gelernt?
Ja, ich kann die ganz gut. Also die sind nicht so schwer zu lernen, die ozeanischen Sprachen. Also das ist nicht so.
Was heißt denn zum Beispiel, ich freue mich in Köln zu sein und schaue auf den Kölner Dom, wie schön.
Nommalaklakwal nun ora Köln, den Ecke Nevowala Germany, nova innen so ein Judge Nevowal, ein Judge, ein Kill, Judge Ralubo, der Rolls und Dom, nova Indie.
Ich hätte noch eine Ergänzung oder eine Frage, weil du das so gesagt hast. Ich habe dann ein bisschen die Daten aufbereitet. Also ich habe gelernt oder erfahren, ja, dass die Transkription von einer Minute Sprache, die man nicht kennt, das kann ein paar Stunden dauern. Wenn sie ganz neu ist, kann das aber auch Tage dauern für eine einzige Minute.
Man spricht häufig von einem Transcription Bottleneck. Ja. Ja, also das ist das Riesending, das ist einfach unglaublich zeitaufwendig, überhaupt erstmal so einen Text zu haben, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Ja, und das kommt natürlich auch darauf an, wie die Lautstruktur der Sprache ist. Das kann leichter und schwieriger sein.
Ne? Ich habe gerade mal so eine Originalsprache gehört. Nicht? Wir haben ja wahrscheinlich das Wenigste gerade verstanden, aber jede Sprache hat ja eine besondere Anmutung, hat einen besonderen Klang, hat eine besondere Emotion. Ist das so?
Würde ich sagen, ja. Also ich bin ja selber auch Dialektsprecher als Schwabe oder ich glaube auch Platt hat was ganz, ganz anderes oder das Nordfriesische. Ich glaube schon, dass jede Sprache eine ganz eigene Seele hat. Und ich glaube, dass es deshalb auch wichtig ist, dass die Leute die behalten können.
Das wollte ich gerade fragen. Warum lohnt es sich denn unbedingt für den Erhalt einer Sprache einzusetzen?
Von meiner Seite aus würde ich einfach sagen, das ist jetzt wirklich nur ein Bauchgefühl. Sobald es keine freiwillige Entscheidung ist, von den Sprechern die Sprache aufzugeben, und Freiwilligkeit meine ich jetzt nicht nur, also Zwang, dass es jetzt eine Unterbringung in Internaten ist oder Sprachverbote, sondern auch durchaus ökonomische Zwänge, finde ich es einfach wahnsinnig schade, also wenn man das aufgibt. Sprache ist das, was uns zu Menschen macht, und ich glaube, wenn einem das genommen wird, das ist schon ein großer Verlust.
Weil Sie gesagt haben, jetzt gehen die Sprachwissenschaftler, die reisen jetzt in die Welt und dokumentieren jetzt diese Sprachen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das tun wir ja immer auch gewissermaßen in Kollaboration und auf Einladung der Leute, die eben diese Sprachen sprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt hinkommen und sagen, hey, liebe Leute, ihr müsst mal bedauern, dass eure Sprache vielleicht demnächst also ausstirbt. Das muss man natürlich selbstverständlich den Leuten selbst überlassen, wie sie da gedenken, mit umzugehen. Aber in der Regel ist es eben so, dass es doch immer Mitglieder in diesen Sprachgemeinschaften gibt, die tatsächlich eben also da wirklich bedauern und einen Verlust spüren eben. Ne?
Gibt es denn auch etwas, was alle Sprachen eint? Ich weiß nicht, wenn Kinder geboren werden, ob es überall Mama und Papa gibt, ob es überall einen Begriff für Gott gibt zum Beispiel?
Das wahrscheinlich nicht. Heutzutage relativ klar, es gibt keine, wie das immer heißt, strukturellen Universalien. Also etwas, das wirklich beobachtbar ist in den Sprachen, wo man sagt, das haben wirklich alle Sprachen gemeinsam. Also außer jetzt Trivialitäten, die nicht interessant sind, wie alle Sprachen haben Wörter oder alle Sprachen haben Äußerungen oder so. Aber das ist im Grunde fast tautologisch. Ne? Also ergibt einem nichts sozusagen. Man könnte ein bisschen vielleicht etwas, das ist ein bisschen halb ernst gesagt, was ziemlich universal ist in Sprachen, ist, dass die Älteren darüber schimpfen, wie die Jungen sprechen und die Sprache verhunzen sozusagen. Das findet man, glaube ich, absolut überall in der Welt. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber das scheint eine ziemliche Universalie zu sein. Und dass man natürlich auch immer fürchtet, dass die Sprache irgendwie damit eben verschwindet, dass sie jetzt gewissermaßen eben sich wandelt. Das ist aber eben keineswegs der Fall. Und das ist auch, glaube ich, interessant, auch im Hinblick auf die Diskussion, die man so in Deutschland hat. Also durch Fremdwörter werden die Sprachen nicht gefährdet.
Wie ist das denn, Herr Schenk? Wie kann denn die Erinnerung an eine ausgestorbene Sprache lebendig gehalten werden? Denn wenn sie nicht mehr gesprochen wird, ist sie ja irgendwann weg.
Genau, und das trifft ja für die meisten Sprachen zu, dass es keine Aufzeichnungen gibt, kein Schriftsystem. Ich glaube, die Dokumentationslinguistik ist eine relativ junge Wissenschaft. Die versucht das natürlich auf wissenschaftlicher Ebene. Es gibt sehr viele technische Neuerungen, die ganze Sache erleichtern. Das sind Tonaufnahmen, Videoaufnahmen. Und es gibt in der Zwischenzeit große digitale Archive auch, also von den Max-Planck-Gesellschaften, wo hunderttausende Datenmaterial einfach gelagert wird. Ansonsten helfen, das muss dann aus der indigenen Community selbst kommen, also Sprachunterricht in Schulen, Förderprogramme für Familien, Sprachen.
Was hat Sie denn, Herr Schenk, Sie haben sich Europa gewidmet, was hat Sie denn, es ist ein riesen Wissensfeld, in das Sie sich da gestürzt haben, was hat Sie dich denn überrascht oder wo waren Sie erstaunt, wenn Sie was festgestellt haben?
Ich glaube, ich war bei fast jeder Sprache überrascht, habe immer wieder was dazugelernt. Also wirklich überrascht war ich bin ja nun seit 30 Jahren in Hamburg, vom Nordfriesischen, dass es doch nochmal so stark aufgesplittet ist in verschiedene Dialekte. Und es ist jetzt nicht unbedingt Europa, aber das hatte ich auch gemacht, die Gebärdensprachen. Also haben mich total überrascht. Ich habe erfahren, dass es sehr viele Gebärdensprachen gibt. Bin am Anfang davon ausgegangen, Gebärdensprache ist international, da gibt es nur eine. Das fand ich sehr interessant, was ich darüber gelernt habe.
Wie Kommunikation funktioniert, das hat sich ja auch mit Sprache zu tun, Herr Schnell. Ne? Da gibt es auch Kulturen, die übertrommeln ihre Sprache, sich miteinander unterhalten, welche Fantasie die Menschen auch entwickeln.
Ja, ja. Also das ist ja die Sprache, ne? Bora ist die Sprache und dann normale gesprochene Sprache ist gesprochene Bora. Und man kann dann eben diese sprachlichen Rhythmus, der sich jetzt ergibt aus Konsonanten und Vokalen und deren Länge, das kann man jetzt auf der zwei Trommeln mit, also zwei verschiedene Töne, dann eben übertragen und das nutzt man dann halt bei bestimmten Gelegenheiten für Fernkommunikation eben. Ne? Das ist dann ganz, ganz praktisch, durchaus auch für bestimmte Ereignisse, also ob zum Beispiel eine wichtige Person irgendwie angekommen ist in einem Haus oder dass irgendwie jetzt das Essen irgendwie fertig, also für so ein größeres gemeinschaftliches Essen oder so, das eben fertig ist und die Leute jetzt kommen sollen und so weiter. Das sind dann so spezielle Verwendungsweisen und das ist natürlich extrem interessant.
Was mir aber vorhin gerade nochmal einfiel zu überraschenden Elementen, ist jetzt keine europäische Sprache gewesen, aber eine indigene von den Comanchen in den USA, denen die Sprache ja ausgetrieben wurde. Die Kinder kamen alle in Internate, wurde ihnen verboten, in ihrer Muttersprache zu sprechen. Aber wenig später im Zweiten Weltkrieg wurden sie dann von der US-Army eingesetzt als sogenannte Code-Talker. Sie haben einfach in ihrer Stammessprache gesprochen. Es konnte weder von Japanern noch Deutschen entschlüsselt werden.
Das kennen wir ja. Manche Eltern unterhalten sich nur auf Englisch, solange die Kinder noch nicht Englisch können.
Sie es gelernt haben, genau.
Vielen Dank, Arnfried Schenk und Stefan Schnell, für das Interview und für Ihr erhellendes Buch Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen von Nordfriesland bis nach Amazonien. Ein Buch, das einem die Augen öffnet und auch Staunen lässt über die Vielfalt unserer Sprachen. Ein Buch, das eine Menschheitsgeschichte erzählt, denn Sprache ist das, was uns zu Menschen macht. Der Atlas mit über 50 illustrierenden Karten, ein echter Sprachatlas also, ist spannend geschrieben mit vielen spannenden Erklärtexten. Er ist im Dumont Verlag erschienen, hat 225 Seiten, kostet 34 Euro. Unbedingt empfehlenswert. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke.